Dies ist Gesicht und Hörbar, der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Moderiert von Holger Fabi, produziert an der Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg.
Ich gliedere das einfach in die Sichtbar-Hörbar ein, oder?
Oder?
Ja, ja.
Bitte was?
Sichtbar hörbar unseren Podcast vom Fachbereich.
Ja. Kannst du den Namen anhören?
Den kennst du natürlich,
Nein, kenne ich nicht.
Den wirst du jetzt kennenlernen, weil du bist jetzt Teil des Podcasts.
Bin gerade dabei, ihn kennenzulernen.
Ne? Super, okay. Das können wir alles mit reinnehmen. Super. Also, ganz herzlich willkommen hier in unserer Sichtbar hörbar. Heute an der Bar sitzen mit mir der Robert Musil und Christian Schmiegel. Beide waren in Salzburg und sind auch noch in Salzburg. Also der Christian zum Beispiel, der ist auf jeden Fall, das sage ich anders. Robert war in Salzburg, inzwischen ist er wieder in Wien und Christian ist in Salzburg und bleibt hoffentlich auch noch etwas. Die beiden haben mit Christian Zeller und Andreas Koch eine Tagung organisiert und über diese Tagung möchte ich gerne mit euch reden. Es handelt sich um die Tagung Stadt, Land, Wohnen. Bei mir ging es immer erst weiter Stadt, Land, Fluss, aber das Wohnen hat sich dann irgendwann doch eingeprägt und viele spannende Themen, viele Vorträge und weil es relativ sinnvoll ist, eine Tagung komplett im kompletten Wortlaut aufzunehmen, um sich die Vorträge hinterher nochmal zu geben, setzen uns einfach jetzt zusammen und reden so ein bisschen rund um die Tagung herum, greifen ein paar Themen auf und dies ist der erste Teil dieses Podcasts. Der zweite wird dann mit anderen Personen, das lasse ich weg, das sage ich am Ende. Gut, okay, Schnitt. Robert Musil ist quasi so richtig ein Gast, weil er extra aus Wien hergekommen ist. Deswegen bitte ich dich, ein paar Worte zu deiner Person zu sagen.
Mache ich sehr gerne. Mein Name ist Robert Musil. Ich bin Stadtforscher an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und leite dort das Institut für Stadt- und Regionalforschung mit einem starken Schwerpunkt auf Wohnungsmarktanalysen. Und ich habe Geografie studiert an der Uni Wien, war dann 2 Jahre hier in Salzburg Postdoc, habe an der Uni Innsbruck promoviert und der Uni Wien habilitiert bin jetzt eben nach wie vor am Institut für Stadt- und Regionalforschung. Ich komme an sich aus der Wirtschaftsgeografie und mein Zugang zum Wohnungsmarkt ist erst relativ spät entstanden und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich immer einen ökonomischen Blick auf das Thema Wohnen habe.
Christian, wie sieht dein Weg so aus? Wie bist du hier hingekommen?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Schön, dass wir hier sind. Und ich wusste gar nicht, Robert, dass dein Weg zum Wohnen, zur Wohnungsforschung erst spät begonnen hat.
Es war ein verschlungener Weg.
Spätberufener.
Ja. Genau, das absolut. Ist immer ganz, wozu so ein Podcast auch gut ist. Ich war ja auch schon mal in dieser Hörbar, Sichtbar Hörbar zu Gast. Christian Schmiegel, wie gesagt, bin hier im Fachbereich Soziologie, Sozialgeografie als assoziierter Professor. Ja, mein Werdegang ist vielleicht gar nicht so super interessant jetzt, aber trotzdem, wenn du dich schon mal gefragt hast, dann kann ich das quasi nochmal aufnehmen. Ja. Ich habe auch Geografie studiert in Münster und in Ljubljana und habe dann nach dem Studium relativ direkt angefangen, in der Forschung zu arbeiten am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig und bin da relativ schnell auch mit Wohnthemen in Berührung gekommen, habe in einem relativ großen Forschungsprojekt, DFG-Projekt gearbeitet, wo es um sozialräumliche Differenzierung, ganz schwieriger Name, ging im östlichen Europa, so ein Projekt, was verglichen hat, wie sich Prozesse entwickeln in Budapest, St. Petersburg, Vilnius, Leipzig und Sofia. Und darüber bin ich dann halt bei diesem Thema ein bisschen geblieben, habe dann meine Diss geschrieben, auch an der Uni Leipzig und das Thema hat mich ein bisschen begleitet an verschiedenen Orten dann. Ich war dann zwischenzeitlich auch mal als Postdoc in Erfurt bei einem Stadt- und Raumplanern, also eher so im angewandten Bereich. Und jetzt bin ich seit mittlerweile schon fast 10 Jahren, wird es nächstes Jahr 2016, hier in Salzburg und beschäftige mich mit verschiedenen Themen, die wir heute sehen, auch noch im Bereich Stadt- und Wohnungsforschung, also das vereint uns ein bisschen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, warum es eigentlich dazu gekommen ist, zu der Tagung, ne? Etwas zu machen, was lokal ist, regional ist und gleichzeitig, glaube ich mal, auch einen theoretisch konzeptionellen Anspruch hat.
Genau, also du sprichst jetzt eigentlich so die Logik auch dieser Tagung an, dass sie einen stärkeren Fokus auf das Regionale hat, auf kleinere Städte, kleinere Orte und eben nicht, wie so häufig, die Großstädte angeschaut werden, wenn es um das Thema Wohnen geht. Und ich fange einfach mal mit dir an, was sich genau auf diesen Punkt bezieht, Robert. Was leistet eigentlich regionale Wohnforschung, das nationale oder metropolzentrierte Debatten übersehen?
Die Frage, was sie leisten, ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Die Frage ist, warum haben wir uns nicht schon viel früher mit der regionalen Differenzierung von Wohnungsmärkten befasst? Und das lässt sich dadurch erklären, dass Wohnungsmarktforschung entweder betrieben wird von Volkswirtschaftlern, die sich eben Wohnungsmarktsysteme auf der nationalen Ebene ansehen, oder von Stadtforschern mit einem Interesse an der Wohnungsmarktforschung, die tendenziell in den großen Städten angesiedelt sind und dort sozusagen aus ihrer Perspektive der Großstadt, der Metropole Forschung betreiben. Und das hat sozusagen auch eine lange Tradition. Die ganzen großen Theorien der Stadtforschung von der Chicagoer Schule, also ich glaube, das ist sozusagen das prominenteste Beispiel, das auch am längsten wirkt, ist eine Forschung, die in einer großen Metropole in Chicago eben entstanden ist, Segregationstheorie. Gentrification-Ansatz ist von der Ruth Glass in London entwickelt worden. Und womit wir uns eben beschäftigen wollen, ist die Frage auf der konzeptionellen Ebene, was leisten diese großen Theorien aus den großen Städten in einem regionalen Kontext?
Was meinst du, welche Forschungs- und Praxislücken existieren da im Moment, wenn ich das Ganze jetzt auf periphere alpine Räume vor allen Dingen auch beziehe?
Periphere alpine Räume sind etwas sehr Spezifisches. Okay. aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten, aufgrund der besonderen Rolle des Tourismus, würde ich mal sagen, ich glaube, zu dem Punkt könntest du mehr sagen als ich, glaube ich, Christian. Der Punkt ist, dass wir hier eine Forschungslücke haben, dass wir wenig gesichertes empirisches Wissen haben, dass die Forschung sich viel zu wenig um die kleinen Regionen, um die kleinen Mittelstädte gekümmert hat und sich eben sehr stark auf die großen Metropolen konzentriert hat. Und wenn jemand das Thema leistbares Wohnen anspricht, ja, wenn jemand das Thema sozialer Wohnbau anspricht oder das Thema Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit, dann hat man in der Regel Bilder im Kopf, die irgendwie in Österreich an Wien hängen, ja, und in anderen Ländern ist es genauso, ja, an den großen Metropolen. Und ich glaube, diesen Diskurs hier ein bisschen aufzubrechen, das ist auch eine Intention der Tagung.
Okay, du hast eben von Forschung gesprochen. Mit welchen Methoden wird denn gearbeitet, um quasi neue Evidenz hereinzubringen in die Forschung, also zum Beispiel Register, Programmdaten, geostatistische Analysen, Fallstudien und so viel mehr? Und wie helfen die dann Kommunen vor Ort?
Ja, also im Prinzip die Methoden, die in der kleinen Mittelstadtforschung oder in der regionalen Wohnungsmarktforschung angewendet werden, sind im Prinzip die gleichen wie in den großen Metropolen. Es ist einfach ein anderer Untersuchungsgegenstand. Ja. Aber du hast es angesprochen, das Thema Registerforschung, das ist schon ein Zugang, der uns hilft, in den kleinen Mittelstädten die sehr kleinräumigen Segregationsmuster, sozialräumigen Muster zu untersuchen. Datenanalysen auf einmal auf einer sehr kleinräumigen Ebene, ich sage jetzt mal 100 mal 100 Meter Raster möglich sind, um hier sozialräumliche Unterschiede sichtbar zu machen.
Okay. Was würdest du sagen? Ist dieser Bereich eher von quantitativer oder auch von qualitativer Forschung dominiert oder hält sich das die Waage?
Also mein Eindruck ist, dass die regionale Wohnungsmarktforschung eben aufgrund der Limitationen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, tendenziell eher eine qualitative Forschung ist. Da geht es um Akteursanalysen, Wohnbedarfsanalysen, Interviews, Stakeholder, Interviews zum Thema prekäres Wohnen und so weiter. Also da habe ich einfach nicht eine kritische Masse an Personen, an Haushalten, an Wohngebäuden, um hier quantitativ zu arbeiten, mit den klassischen Methoden. Mit der Registerforschung ändert sich das jetzt wieder ein bisschen.
Okay. Werden wir mal etwas konkreter, Christian, und werfen einen Blick auf Salzburg.
Darf ich auch noch was davor sagen?
Ja, dann sag das mal jetzt direkt am besten, dann mache ich das nochmal gleich.
Na, wegen dem, was wir jetzt besprochen haben, so dieses, letztendlich die Möglichkeiten, wenn man sozusagen auf eher abseits der Metropolen schaut, so, ne? Ist, glaube ich, es ist auch so eine Debatte, wenn man sich anschaut, wie das in anderen Kontexten gelaufen ist. Also zum Beispiel, es gab in dem Bereich, wo ich früher ein bisschen mehr unterwegs war, im Bereich der Stadtforschung im mittleren östlichen Europa, da gab es auch lange diese Debatte, ne, was können wir von so Global City Debatten und so lernen und müssen wir nicht was Eigenes entwickeln, also Global East und sowas. Mhm. Und letztendlich die Tendenz, die Idee, die dahinter steht, ist natürlich auch einfach, wie gesagt, abseits der Metropolen deswegen zu schauen, um eben so bestimmte Lücken zu erkennen, wie auch andere Akteure wirken, obwohl vielleicht die Prozesshaftigkeit ähnlich ist, aber durch die Akteurszusammenhänge, die natürlich in kleinen Mittelstädten oder in peripheren Regionen einfach anders sich gestalten, dass dadurch natürlich auch andere Prozesse oder die Prozesse dann anders ablaufen, ne? Also das ist auch so der Blick für das Spezifische, der hier mit dieser Perspektive auf eher kleinere, mittlere Städte, periphere Räume uns etwas eröffnet. Was, glaube ich, so ein bisschen auch die Idee ist, das zu nutzen, um selbst den Diskurs dann auch und auch die meinetwegen konzeptionelle Theoriedebatte auf einer anderen Ebene voranzubringen oder anders zu gestalten, neue Stimmen sichtbar, hörbar zu machen.
Wunderbar, dieses Wortspiel. Wahnsinn. Danke, Christian. Aber ich bleibe jetzt auch mal bei dir, weil ich möchte jetzt etwas konkreter werden. Wir sind in Salzburg, reden wir einfach mal über Salzburg. Vielleicht so, weil du dich auch damit beschäftigst, als dein Labor für touristische Nachfrage, Leerstand und möglicherweise auch Regulierung. Was macht Salzburg zur österreichischen Stadt mit der höchsten Kurzzeitvermietungsdichte und was bedeutet das eigentlich für die Mietmärkte?
Ja, einerseits, was macht es zu der Stadt? Einfach, dass es erstmal die höchste Anzahl gibt, das hast du schon gesagt. Das Zweite ist, Salzburg hat natürlich eine lange Historie der Wohnungsnot. Ich habe jetzt neulich an so einem kleinen Dokumentarfilm mitmachen dürfen, wo die Filmemacher dann auch so ganz alte Episoden aus Salzburg heute aus den Anfang der 90er hervorgekramt haben. Und da der Anfang dieser verschiedenen Sendungen war schon, ne, wir haben Wohnungsnot und etc. Also es ist irgendwie nichts, in dem Sinn nichts Neues. Und jetzt kommt dieses neue Phänomen dazu, der Kurzzeitvermietung, das es ja in vielen Städten gibt, das ist ja nicht Salzburg-spezifisches. Aber wir sehen das natürlich in den Orten, wo es eine starke Tourismustendenz gibt, wo es auch eine Internationalisierung des Wohnungsmarkts gibt, noch verstärkt. Was macht diese Stadt dazu und was macht das mit der Stadt selber? Es macht erstmal Wohnraum wird, das ist so eine These, die man, glaube ich, auch mittlerweile empirisch vielfach sehr gut belegen kann, dass durch diese Kurzzeitvermietung eben der Wohnraum für Langzeitmieterinnen, die klassischen normalen Mieter, entzogen wird. Ja. Also nicht alle Kurzzeitvermietungen sind quasi in Entzug, aber der Großteil. Warum? Weil in Salzburg, aber auch in ganz vielen Städten ist eigentlich die Mehrzahl dieser Kurzzeitvermietungen sind ganze Wohnungen, die auch über einen sehr langen Zeitraum angeboten werden. Also vielfach das halbe Jahr, dreiviertel Jahr. Also ganze Wohnungen, die sehr lang angeboten werden und deswegen eben diesem Wohnungsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und Salzburg ist deswegen vielleicht noch ein bisschen spezifisch und anders als einige österreichische Städte, eine Stadt mit einem sehr klein strukturierten Eigentumsverhältnissen im Bereich des Wohnens. Das heißt, die Stadt selber kann jetzt hier, was die Wohnungspolitik von ihrem Angebot her angeht, gar nicht so einfach dagegen steuern, weil eben kommunales Eigentum bei, wie viel waren das, glaube ich, 1.000, 2.000 Wohnungen insgesamt liegt, von 90.000, die es gibt. Ja. Dann gibt es noch die genossenschaftlichen, die sind so 20% und der große Anteil sind halt kleinstrukturierte oder Eigentumsverhältnisse, kleine Häuser etc., aber auch noch Mietshäuser. Also sind verschiedene Elemente, die hier eine Rolle spielen. Und dann haben wir ja, jetzt bin ich schon bei Salzburg so ein bisschen im Spezifischen, Etwas Gutes, diese Grünlanddeklaration, also eine Stadt, die sehr viel Grünland schützt, aber dadurch ist natürlich der Bereich, wo man bauen kann, würden jetzt die Bauleute sagen, etwas begrenzt. Das ist natürlich etwas, was in den nächsten Jahren sicherlich immer wieder in die Diskussion kommen wird, auch aktuell mit dem räumlichen Entwicklungskonzept, was diskutiert wird. Also da ist relativ viel, was man aus dieser Thematik ableiten kann, was sozusagen auch in diesem Kurzzeitvermietungskontext eine Rolle spielt, aber die Kurzzeitvermietung ist jetzt nicht das alleinige Böse, sagen wir mal, bei der Wohnungsfrage, aber sie ist natürlich eine Stellschraube, die schon eine Rolle spielt.
Was gibt es denn aus deiner Perspektive heraus für regionale regulatorische Möglichkeiten?
Robert wollte noch was sagen.
Ach, da musst du was zu sagen, das habe ich nicht gesehen.
Ich hab ganz brav aufgezählt.
Okay, das ist mein Gesichtsfeld.
Also dieses Thema mit der Bodenknappheit in Salzburg, jetzt aus einer Wiener Perspektive, mich hat das immer gewundert, auch schon besonders in meiner Salzburger Zeit. Ja, ich bin in der Navi und schaue raus beim Fenster und sehe in fußläufiger Distanz zur Innenstadt riesige Freiflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen. In Wien wird das alles zugebaut, auf Teufel komm raus. Mhm. Ja, und ich frage mich, warum macht man das hier nicht? Ja. Ja. Aber mein Eindruck ist, dass den Salzburgern das so ein großes Anliegen ist, diese Grünlanddeklaration in der Form zu erhalten. Aber im Prinzip also muss man da sozusagen eine Interessensabwägung mal vorantreiben und da wirklich einen ernsthaften Diskussionsprozess über diese Frage führen. Leistbarer Wohnraum oder Flächensparen. Das ist sozusagen ein gewisser Widerspruch natürlich, weil wir auf der einen Seite jetzt sozusagen die Nachhaltigkeitsdebatte haben. Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir billig bauen wollen, wenn wir leistbar bauen wollen, brauchen wir viele Flächen. Ja. Und das ist im Salzburger Fall besonders augenscheinlich, dieser Konflikt.
Ganz kurz, ich weiß, du möchtest direkt was dazu sagen. Ja, Christian.
Schön, dass du als Wiener das sagst, dann kann man das nämlich aufnehmen. Das ist ein gute Vorlage, weil das ist natürlich ein Punkt, der auf jeden Fall wichtig ist, quasi diese Grünlanddeklaration, die von allen politisch, von den fast allen politischen Akteuren eigentlich kaum diskutiert oder kaum aus verschiedenen Gründen sicherlich kaum hinterfragt wird nicht, aber kaum in Frage gestellt wird. Und was ich dann immer in dem Zusammenhang interessant finde, man muss ja nicht gleich irgendwie alles zubetonieren, was natürlich auch niemand will, aber man könnte ja Projekte starten, die darüber nachdenken, wie man diese Flächen einerseits natürlich ökologisch sinnvoll weiterverwerten kann oder nutzt und andererseits aber auch Wohnbau schafft. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei Wien sind, es gibt seit vielen Jahrzehnten und in Wien gab es das erst vor kurzem, die sogenannte internationale Bauausstellung. Das ist quasi so ein letztendlich Laborversuch, wo man Architekten, wo man Planerinnen einlädt, mal darüber nachzudenken, wie kommt darauf an, was man für ein Thema definiert, aber über Zukunft im Bereich des Wohnens zum Beispiel nachzudenken, das könnte man eigentlich auch mal in Salzburg nutzen, so solche Instrumente, die darüber nachdenken, was im Bereich des Wohnens vielleicht gerade bei dieser so einer schwierigen Gemengelage wie Grünlanddeklaration und man will gleichzeitig bauen, möglich wäre. Das wäre eigentlich mal sowas, was angebracht wäre, können wir aus diesem Podcast hier mit.
Ich glaube auch, also es braucht einfach mal einen Diskurs zu diesem Thema. Ja. Und das war auch mein Eindruck und dann hat sich nichts geändert, glaube ich. Diesen Diskurs gibt es nicht.
Ja. Vorsichtig gibt es den. Da gibt es schon jetzt im räumlichen Entwicklungskonzept, da versucht man ein bisschen was rauszunehmen. Also es gibt das schon, aber es ist ein sehr dickes Brett, glaube ich.
Okay, bleibe ich mal direkt bei dem Thema. Stichwort grüne Gentrifizierung und das andere Stichwort steht nicht da drauf, Christian. Ihr seid in die Richtung gegangen. Nein, also Stichwort grüne Gentrifizierung und das andere Stichwort Erderhitzung und Anpassung, Adaption der Städte an die neuen Gegebenheiten, mehr Trockenheit, mehr längere Hitzeperioden. Wie passt es dazu, quasi Grünland dann zuzubauen, um quasi die Debatte um den Wohnraum zu entschärfen, wenn auf der anderen Seite eben vielleicht Frischluftschneisen oder Feuchtigkeitsspeicher und so weiter verloren gehen?
Na, ich glaube, es gibt ja mittlerweile sehr viel auch Modelle und sehr viele Projekte, die zeigen, dass man das schon auch miteinander kombinieren kann. Ne? Also das Begrünen von Dächern, verschiedene sozusagen technische Lösungen, die da möglich sind. Da gibt es, glaube ich, sehr viele technische Lösungen, die möglich sind, was man natürlich auch immer wieder aus einer Perspektive jetzt des Stadtforschers oder des sozialwissenschaftlichen Stadtforschers angemerkt, darauf achten muss, dass man da dieses Ökologische und das Soziale nicht miteinander sozusagen oder in Konkurrenz setzt. Mhm. Was ja im Zuge, gerade weil du sagst, Green Gentrification natürlich auch oft passiert ist. Green Gentrification spielt ja darauf an, dass quasi durch eine ökologische Modernisierung auch letztendlich auch Verdrängung von sozial, sozioökonomisch schwächeren Haushalten passiert. Ne? Das ist also ein Punkt, der dadurch zum Beispiel im deutschen Kontext, im österreichischen Kontext kenne ich es auch, durch zum Beispiel die Modernisierungsumlage quasi der Wohnungseigentümer oder der Vermieter kann oder nutzt die Modernisierung einerseits als eine Form, um sein Wohnhaus zu erneuern und gleichzeitig aber auch häufig um die Bewohnerschaft auszutauschen. Ne? Mhm. Also das ist leider häufig passiert und auf den Kosten sind meistens die Mieterinnen dann sitzen geblieben. Also da ist es sozusagen, das ist ein Punkt, wo man natürlich darauf achten muss, dass man dieses Ökologische und Soziale nicht zu sehr das Entweder-Oder macht, sondern dass man versucht, das miteinander zu verbinden.
Okay, Robert.
Also ich glaube, diesen Mechanismus gibt es in Österreich, so wie du ihn gerade beschrieben hast, für Deutschland gibt es in Österreich nicht. Das ist im Mietrecht nicht möglich und nicht vorgesehen, dass eine Ökologisierung der Bausubstanz zu Mietpreissteigerungen oder in weiterer Folge auch zu Verdrängung führen kann. Das ist sozusagen nicht möglich im Mietrecht. Ja. Also ich glaube jetzt, dass schon ein großes Konfliktfeld ist oder dass sich jetzt hier am Beispiel des Wohnens ein Zielkonflikt unterschiedlicher Politikbereiche zeigen lässt. Nämlich auf der einen Seite die Nachhaltigkeitstransformation, sprich Dekarbonisierung, alle Aspekte der ökologischen Transformation, Begrünung und so weiter und so fort auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema leistbares Wohnen. Und mein Eindruck ist, wenn man mit Menschen aus der Praxis spricht, ja, mit Planern, mit Developern, mit Bauträgern, die sagen, das geht sich nicht aus.
Okay.
Und da muss man Lösungen finden. Die Frage ist am Ende immer, wer zahlt? Zahlt es der Mieter, zahlt es der Eigentümer, zahlt es der Staat?
Ja.
Das ist ein Punkt, auf den man viel mehr achten müsste. Und dann auch sozusagen so Fragen mitdenken, wie führen Begrünungsmaßnahmen, und da denke ich jetzt, wenn ich jetzt wieder aufs Wiener Beispiel zurückkomme, da denke ich jetzt eher an Begrünung im öffentlichen Raum, Aufwertung des öffentlichen Raumes. Mhm. Inwiefern führt das zu Verdrängung, zu Aufwertungs- und Verdrängungsprozessen? Mhm. Also über den öffentlichen Raum indirekt den Wohnraum aufwerten. Mhm. Ja. Das ist auch ein Dilemma sozusagen durch jede Aufwertung des öffentlichen Raumes, Ausbau des ÖPNV-Systems, U-Bahn-Bau, Begrünungsanlagen, Parks und so weiter, gibt sozusagen Incentives am privaten Mietmarkt, das jetzt sozusagen zu kommodifizieren in Form von steigenden Mieten oder Kaufpreisen.
Mhm. Mhm. Wie ist das, oder wie kann man sich das dann in Salzburg vorstellen, wo ja auch dieser Preisdruck längst schon da ist, Christian?
Du meinst jetzt die grüne Gentrifizierung in Salzburg?
Ja, in diese Richtung. Lass mal da weiterdenken irgendwie.
Salzburg ist halt so grün, ne?
Genau. Also das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man, wenn wir bei diesen Begriffen sind, ne? Also dieser Gentrifizierung ist ja auch so eines wahrscheinlich das populärste Wort aus der Stadtforschung, was irgendwie in den Alltagsgebrauch, in die Zeitschriften, in die Zeitungen, in die Medien gebracht hat. An die Häuserwände gebracht hat, auch in die politische Diskussion. Und natürlich, dass dieser Prozess natürlich einen Kern hat, aber auch unterschiedlich ablaufen kann. Ne? Gibt es ja sozusagen auch verschiedene, natürlich theoretische Perspektiven darauf. Und häufig ist es halt in Anführungsstrichen für den Forscher und nicht so klar sichtbar, wie das jetzt zum Beispiel in Berlin klassischerweise abgelaufen ist. In einer sehr schnellen Zeit, sehr deutlich, wo sich sehr viele Stadtviertel in sehr schneller Zeit verändert haben, wo die Verdrängung extrem war und dadurch natürlich auch eine Politisierung der Bewohnerschaft stattgefunden hat. Logischerweise würde ich da vielleicht anmerken, in Salzburg ist das alles so langsamer, aber wir haben ja auch, glaube ich, auch ein, zwei oder zumindest einen Vortrag zu dem Thema, zur Gentrifizierung in Salzburg. Ja. Ich würde sagen, das findet schon statt, es findet halt auch, oder es fand auf jeden Fall immer auch schon statt. Also zum Beispiel, wenn man sich die Altstadt anschaut, die ja mittlerweile auch sehr wenige Bewohnerinnen und Bewohnerinnen hat, da ist dieser Prozess wahrscheinlich schon abgelaufen oder in den 2000ern vielleicht auch schon davor. Also gibt es ganz, ganz unterschiedliche zeitliche Dimensionen, die man betrachten kann. Ja, und dann ist natürlich Salzburg, wenn wir jetzt bei dieser Stadt bleiben, eine Stadt, die wie viele Städte natürlich auch ihre gesetzten Quartiere hat, die preislich etwas höher sind als andere. Und diese Strukturen sind sehr festgefahren in den meisten Städten. Ne? Also die weit in gewisser Weise in Form von Preisen, von Images, die damit verbunden sind. Und das spiegelt sich, das ist wie so ein, ja, letztendlich ein Rad, was sich dreht und was sich gegenseitig bla bla bla.
Okay, was magst du also?
Genau so ist es.
Okay, ich sehe schon.
Also, was man beim Thema der Gentrification immer beachten muss, ist, dass ich für die Gentrifizierung, für die Aufwertung ja die Gentrifier, die Akteure brauche, die ich ja nicht in ausreichender Zahl habe, um einen gesamten Stadtraum zu gentrifizieren. Also was das Ergebnis des Prozesses ist, dass ich immer so inselartige Prozesse der Aufwertung, aber parallel auch Zonen der Stagnation oder mitunter sogar der Abwertung habe. Ja, und ich glaube, das ist ganz ein interessanter Punkt, weil die Debatte in der Stadtforschung, in der Wohnungsmarktforschung ist ganz stark dominiert von der Gentrifizierung, aber von Urban Decline spricht eigentlich niemand. Mhm. Wobei ich der Meinung bin, das gibt es sehr wohl auch. Das beobachten wir in Wien und ich glaube, dafür ist auch Salzburg ein schönes Beispiel.
Ja, okay. Also das ist so eine alte These, jetzt holen wir mal so die Vorlesungsdinge raus. Neil Smith hat das ja schon besprochen von diesem Uneven Development, ne? Quasi ja, genau. Eine Aufwertung in einem innerstädtischen Bereich, der aber mit einer Abwertung, mit einer Disinvestment irgendwo anders verbunden ist. Ne? Also das ist, glaube ich, etwas, aber wie gesagt, das muss man halt, ich glaube schon auch, dass man das sehr genau betrachten muss, die Prozesse, die Akteure, je nachdem, was man sich da halt anschaut. Ne? Also schaut man sich jetzt quasi die Gentrifier, die sogenannten Pioniere oder die Super Gentrifier, wie das in anderen größeren Städten dann vielleicht doch der Fall ist, an oder schaut man sich eben ökonomische, der Bereich der Finanzialisierung, anderes Stichwort, weil du ja vorhin erwähnt hast, oder die Frage war ja eigentlich gewesen, was macht Salzburg zur österreichischen Stadt mit der höchsten Kurzzeitvermietungsdichte? Ja. Und es ist natürlich letztendlich auch eingebettet in längerfristige Prozesse, also überhaupt Immobilien als Anlageobjekte. Das hat es ja vor 30, 40 Jahren nicht so gegeben, sondern da haben wir wirklich eine sehr starke Veränderung gehabt, dass eben dieser Run auf das Betongold in unterschiedlicher Ausprägung jetzt einfach da ist. So, ne? Und das sind natürlich Prozesse, die nicht nur hier, die man hier im Kleinen beobachten kann, die aber auf einer, wie der Geograf jetzt sagen würde, in multiskalaren Zusammenhängen sehr wichtig sind, sich anzuschauen. Also nationale Kontexte, aber auch natürlich Finanzmärkte, Akteure, die in Wien ist das viel sichtbarer, quasi auch internationale Immobilienfonds oder Immobilienfonds, die auf verschiedenen Ebenen aktiv sind, die da natürlich auch eine Rolle spielen.
Die Themen, die wir jetzt angesprochen haben, ist das aus eurer Sicht jetzt schon so eine Art Querschnitt durch Themen der Tagung, die ja stattfindet, über die wir gerade reden?
Schauen wir ins Programm rein. Okay, schauen wir ins Programm rein. Also ja, wir haben, da ist schon einiges dabei. Gentrification haben wir zumindest abgehakt, obwohl wir da sehr viele spannende, auch aktuelle Projekte haben, die vorgestellt werden. Wir haben aber auch zum Beispiel, was du ja erwähnt hast, Robert, auch das prekäre Wohnen. Mhm. Also das hat man bei der ersten Tagung, so viel kann man schon mal sagen, ja auch. Also das ist ja die zweite Tagung, das ist ja nicht die erste Tagung, die wir dazu machen. Da haben wir auch
der erste Podcast zur zweiten Tagung.
Genau.
Ja, ja. Super.
was auch sehr interessant ist, das war beim letzten Mal, das ist auch so ein Punkt gewesen, den wir bei der letzten Tagung angedeutet oder angesprochen haben, aber diesmal haben wir so eine eigene Sitzung dazu, glaube ich, nämlich zu den Eigentumsstrukturen, der Frage, nämlich wem gehört die Stadt,
ja,
die damit verbunden ist und wie kann man das eigentlich analysieren und untersuchen. Das ist ja auch immer so ein Punkt, der wichtig ist, sich das anzuschauen. Und ein Punkt, den wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben, ist sowas wie Zukunftsperspektiven. Also Stichwort sozial-ökologische Transformation. Mhm. Was kann das Wohnen in diesem Zusammenhang leisten? Was gibt es da für Ideen? Was gibt es da für Möglichkeiten, auch ja, bisherige Siedlungen umzubauen? Mhm. Oder wie ist die Bereitschaft der Bewohnerinnen? Wie kann man das analysieren? Also das sind so noch Themen, die jetzt mir einfallen, die hier im Programm sind und, glaube ich,
also,
spannend sind.
Da sage ich gleich was zur Session 7.
Ja.
Das ist nämlich genau der Punkt, den ich vorher angesprochen habe, nämlich diesen Konflikt zwischen Leistbarkeits- und Nachhaltigkeitstransformation. Es wird in den Vorträgen und auch im Titel der Session wird sozial-ökologisch zusammengeschrieben, so ja. als wäre das kein Widerspruch ja. und als würde das eine auch das andere ergeben.
Ja.
Und ich glaube, da ist man ein bisschen am Holzweg.
Weil die Entwicklung schneller ist als die Verhaltensmuster der Menschen, die also, dort leben, um so etwas anzunehmen.
Ich erzähle das jetzt mal aus meinen Erfahrungen in Wien. Thema sozial-ökologische Transformation wird in Wien besonders stark gelebt von Baugruppen.
Mhm.
Ja, Baugruppen ist ein Baumodell, wo sich eine Eigentümergemeinschaft bildet, die gemeinsam baut unter irgendeinem Thema. Das kann jetzt sein soziale Inklusion, das kann jetzt sein Nachhaltigkeit, das kann jetzt sein Mehrgenerationenwohnen oder Integration von Geflüchteten oder was weiß ich, oder Radfahren, ja, nachhaltige Mobilitätsstrategien. Ja, da gibt es zahlreiche Baugruppen. Unterm Strich, wenn du es dir anschaust, sind das wohlsituierte Haushalte, die hier wahnsinnig viel Geld reinstecken, ja, um dann zu sagen, ja, wir bauen nachhaltig, wir sind sozial inklusiv und ja, aber wer kann sich das leisten?
Ja. Ja? Also am Markt im Prinzip vorbei.
Es ist sozial und ökologisch sinnvoll und gerechtfertigt und gut, aber es ist kein marktgängiges Modell.
Ja.
Du kannst es nicht hochskalieren und reproduzieren und auf die gesamte Stadt anwenden.
Also ich habe nochmal ins Programm reingeschaut. Also die beiden Vorträge, oder sind es drei sogar, die sich damit auseinandersetzen, die schreiben das ja nicht zusammen. Die machen einen Bindestrich. Ich stimme da Robert schon zu, dass das häufig auch so ist, glaube ich, auch in den großen Städten, dass das ja auch preisintensive und auch vor allen Dingen Haushalte sind, die eben, wie du das auch schon angedeutet hast, natürlich auch ein gewisses ökonomisches Potenzial haben.
Mhm.
Das Interessante ist ja, bei der Tagung geht es ja um zwei Vorträge, die eben gerade in Quartieren sich das anschauen, also Arbeitersiedlungen einmal, und das andere sind halt sozial-ökologische Transformation in genossenschaftlichen Quartieren, die schon umgebaut wurden. Also das ist, glaube ich, ganz spannend, eben gerade diese Transferleistung hier sich anzuschauen, wie das funktionieren könnte. Also da sind auch viele natürlich so Spannungsfelder, ne? Das ist ja auch das Interessante. Die Tagung besteht ja nicht darin, dass wir uns alle einig sind und alle quasi die gleiche Perspektive haben, sondern da gibt es, glaube ich, auch schon unterschiedliche Sichtweisen, weil natürlich auch unterschiedliche Akteure aufeinandertreffen. Leute aus der Forschung, Leute aus der angewandten Bereich, Planungsbüros, Architekten zum Teil, Leute von Institutionen, also aus der Verwaltung, junge Wissenschaftler, ältere, Mittelalter. Also ja, das ist, glaube ich, ganz spannend.
Wenn wir jetzt hier bei dem Thema leistbar sind, ja, greife ich einfach mal in eine andere Schublade hier. Was heißt leistbar aus der Sicht von Menschen mit niedrigem Einkommen? Und wo hakt es da im Moment strukturell?
Das ist ein großes Thema,
das
du hier angesprochen hast. Ich fange gleich mal so an. Also das Thema der Leistbarkeit, und das ist jetzt wieder ein kleiner Kritikpunkt an den Diskursen, an den vorherrschenden Diskursen, das Thema der Leistbarkeit des Wohnens wird vorrangig diskutiert aus der Perspektive des Wohnens und der Wohnkosten. Leistbarkeit hat immer eine zweite Seite, nämlich die Einkommensfrage. Und ich sage jetzt mal, hätte es in den letzten 20, 30 Jahren in Österreich adäquate Lohnzuwächse gegeben, in der Mittel- und Unterschicht, dann wäre wahrscheinlich Mietpreise im Bereich von 15 bis 20 Euro im Quadratmeter in Ordnung.
Mhm.
Und dann könnte man sich auch eine ökologische Transformation leichter leisten. Hatten wir aber nicht. Mhm. Arbeitsmarkt hat sich so entwickelt, wie es eben passiert ist. Und ja, das ist sozusagen ein blinder Fleck im Diskurs, der hier ausgeblendet wird.
Mhm. Okay.
Also man schiebt alle Probleme dem Wohnen zu, aber das Wohnen kann nichts dafür. Wir haben steigende Standards. Wir wollen alle dreifach verglaste Fenster. Wir wollen schön warm haben. Jeder möchte eine Fußbodenheizung haben, Klo, Bad getrennt. Also die Standards, die Ansprüche steigen ja auch, ja. Wir wollen ja nicht so wohnen wie unsere Großeltern.
Ja, Christian?
Ja, also stimme ich auf jeden Fall zu, dass das ein komplexes Thema ist und dass diese, sieht man ja auch im deutschen Kontext, dass quasi diese Entkopplung der Wohnkosten, vor allen Dingen von den Einkommen passiert ist, gerade so im mitteleuropäischen Kontext, im Nachgang der Wirtschaftsfinanzkrise von 2008 sehr gut zu beobachten. Auch da das Lohnniveau sehr niedrig, auch im deutschen Kontext kennen wir die Debatte vielfach. Und dann ist es aber trotzdem so, dass eben, was wir ja auch, deswegen ist ja die Tagung auch sehr zwei volle Tage und komplex, weil das halt so ein das Wohnthema sehr mit sind verschiedene Dinge, die da hineininterpretiert werden, einerseits, aber auch die dieses Wohnen ausmachen. Ne? Also sozusagen, wenn man sich anschaut, was eigentlich zu Wohnpreisen führt, zu hohen Wohnpreisen, da hat das natürlich etwas zu tun mit steigenden Qualitätsansprüchen. Die Bauwirtschaft sagt, die vor allem in Salzburg auch zum Beispiel, ne, die Baukosten sind zu hoch, weil man bestimmte Materialien verbauen muss zum Teil. Da sind es dann aber auch natürlich der Bereich, wenn man sozusagen eher in dem Bereich der Akteure, die Preise auch mit Steuern anschaut. Ne? Also wir waren ja vorhin bei der Kurzzeitvermietung, da gibt es auch viele Studien in Europa schon, die sagen, dass der Preiseffekt auch da nachweisbar ist. Eine Studie aus Berlin von Kollegen, die das gemacht haben, die haben da, glaube ich, so 30, 40 Cent pro Quadratmeter quasi diesem Phänomen zugerechnet. Das kann man quasi herausrechnen. Da sind es verschiedene Dinge, die das eine Rolle spielen und die diese Preise mit anheben. Ne? Also, ja. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man eben Eigentum besitzt und daraus eine Rente ziehen kann, dann ist das natürlich auch häufig nicht reguliert in dem Bereich, ne? Muss man auch sagen.
Robert. Zum Thema der Leistbarkeit möchte ich noch zwei Sachen ergänzen. Das eine ist, dieses Thema mit der Leistbarkeit ist aus dem Ruder gelaufen, meiner Meinung nach, wie du richtig sagst, seit den späten Nullerjahren. Mit der Finanzkrise, zu dem Zeitpunkt, in dem massenhaft Menschen begonnen haben, also sowohl Haushalte als auch institutionelle Anleger, Investoren, begonnen haben, massenhaft Vermögen in den Wohnungsmarkt zu stecken. Das hat einerseits geführt zu einem enormen Bauboom, Punkt 1, und Punkt 2 zu den steigenden Preisen. Und was man hier eindeutig sieht, ist, dass viele Geld, das in den Markt hineingepumpt wird, überhaupt keinen gesellschaftlichen Nutzen mehr hat. Das ist ja das Paradoxe. Und da können wir jetzt den Schluss ziehen zu Thomas Piketty, der das ja ganz eindeutig kritisiert, diese Entwicklung, wobei er diese Entwicklung früher ansetzt, nämlich schon in den 80er, 90er Jahren, diese Tendenz, immer mehr Vermögen, immer mehr Kapital in den Immobilienmarkt zu pumpen. Und die Frage ist, brauchen wir das als Gesellschaft? Wären wir nicht als Gesellschaft weiter, wenn wir mehr Geld in Innovationen, in neue Technologien, in die Wissensproduktion pumpen würden und nicht ins Betongold?
Irgendwie kam eben auch so, wie soll ich das sagen, so am Rande mitgeklungen hat für mich jetzt auch das Thema Regulation, inwiefern kann der Staat oder sollte auch die Politik, der Staat in den Wohnungsmarkt eingreifen, was ja ein Stück weit auch passiert, ja, dass zumindest der öffentlich gestützte soziale Wohnungsbau ja auch in Österreich jetzt das Aussetzen von Preiserhöhungen verabschiedet hat. Und kann man so etwas auch auf den privaten Wohnungsmarkt anwenden?
Doch, das finde ich ist ein guter Punkt. Ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Ist ein wichtiger Punkt, wie gesagt. Man muss sich die Kontexte genau anschauen. Einerseits das, was Robert erzählt hat oder berichtet hat, natürlich zentral auch diese große Menge an Geld, die ja nicht nur in den großen Städten in den Wohnungsmarkt gegeben wird, sondern in den kleinen Städten ist es dann immer die Diskussion, aber Eigentum, Aufbau, Vorsorgewohnung, dieser schöne Begriff, der Anlagewohnung nach dem Motto, also für die Kindeskinder dann so eine Wohnung zu kaufen, etc. Also da ist ja auch eine gewisse Kultur dahinter, die sich etabliert hat.
Eine Kultur, die auch gefördert wurde oder immer noch wird.
Auf jeden Fall. Die sehr stark gefördert wird, die ist immer die Frage, wie das natürlich austariert ist in der Gesellschaft. Ne? Also wer hat die Möglichkeit dazu? Und das ist ja mittlerweile bei den Wohnkosten in vielen Städten, ja, müssen wir ja nicht nur in den großen Städten Wien, Innsbruck, Salzburg oder auch die großen deutschen Städte stehen bleiben, sondern auch in vielen mittleren Städten, Universitätsstädten ist das mittlerweile schon so, dass da diese Möglichkeit überhaupt gar nicht mehr besteht. Aber deine Frage war ja Eingriffsmöglichkeiten, genau. Öffentliche Hand. Ja. Also das ist ja schon einerseits da, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, eingegriffen wird. Die Frage ist immer, wie nachhaltig und wie abgestimmt sind diese Dinge auch miteinander. Ne? Also wenn ich jetzt das Thema, was ich mir in den letzten Jahren häufig angeschaut habe, also im Bereich Touristifizierung, Kurzzeitvermietung, da gibt es ja verschiedene Ebenen, die da eine Rolle spielen und die gleichzeitig nicht harmonisiert sind. So, ne? Also gibt es vielleicht Kommunen, die etwas machen wollen und dann sind aber das mittlerweile, wir waren ja vorhin auch bei dem Begriff der Akteure, die eine Rolle spielen, also wenn wir zum Beispiel große Plattformen, wir leben ja mal Zeitalter der Plattformisierung, also die unseren Alltag in vielerlei Hinsicht bestimmt und auch im Bereich des Wohnens immer, also stärker werden, dann sind das natürlich Akteure, die technologische Modelle geschaffen haben, die gleichzeitig aber auch, wenn sie Regulierung spüren, auf verschiedene unterschiedliche Ebenen ausweichen, um dann eine Regulierung in ihrem Sinne zu kreieren zu wollen. Hört sich jetzt so ein bisschen wie so ein böser Akteur an, aber letztendlich sind das natürlich mächtige, finanzstarke und auch politisch einflussreiche Akteure. Das heißt, es gibt diese Stellschrauben, die man drehen kann, aber die Abstimmung dieser Stellschrauben ist natürlich auch wichtig. Und dann ist natürlich häufig so, die öffentliche Hand und der öffentliche Diskurs ist immer so ein bisschen hinterher nach einer Entwicklung. Ne? Also das ist bei vielen Themen so und deswegen braucht es, glaube ich, da Expertise aus der Forschung, aus der Wissenschaft einerseits und auch ein Zusammenarbeiten in gewisser Weise, ne? Bei solchen großen gesellschaftlichen Themen. Es sind ja jetzt keine irgendwelchen Spezialthemen, sagen wir mal, sondern es sind ja wirklich so große Stellschrauben, die hier gedreht werden können, müssen. Genau.
Okay, also das war jetzt ja irgendwie dann auch schon ein kleiner Ritt durch das Tagungsprogramm, weil einige Themen noch aufgegriffen wurden. Vielleicht zum Schluss nochmal eine generelle Frage. Wunderbar, dass diese Tagung stattfindet. Wie wird dieses Wissen, was hier diskutiert wird, quasi dann in die Fläche gebracht? Weil es ist schön, wenn man miteinander redet.
Da hast du vollkommen recht, Holger.
Wie redet man mit den Akteuren, die quasi an den Schrauben sitzen?
Ich glaube, die beste Strategie dazu ist, einen Podcast zu machen, oder?
Dann machen wir einen, oder?
Dann machen wir das doch, genau. Also wir haben jetzt keine spezielle Outreach-Strategie oder die Intention ist jetzt nicht sozusagen Konzepte zu entwickeln, um die Politik zu beraten. Mhm. Wir sind ja noch einen Schritt davor. Ja. Die Intention ist ja, den Diskurs zu beleben im Sinne einer Regionalisierung der Wohnungsmärkte. Ja. Punkt 1 und Punkt 2, den Austausch in der Community zu verstärken und auszubauen.
Ja.
Weil das Thema Wohnungsmarkt eben ein sehr heterogenes ist und ganz unterschiedliche Disziplinen und Akteure zu diesem Thema forschen. Ja, also das sind jetzt wir aus dem akademischen Umfeld als Geografen, du hast die Planer, du hast die Soziologen, Kultursozialanthropologen, du hast die angewandte Forschung, du hast doch viele Immobilienunternehmen oder immobilienwirtschaftsnahe Forschungen, die durchgeführt werden, angewandte Forschung, Auftragsforschung von Kommunen und so weiter und so fort und. Ja. Das heißt, es ist ein institutionell sehr heterogenes Feld und dann natürlich auch noch, wenn wir jetzt von der räumlichen Dimension sprechen, auch noch regional sehr stark zersprakelt.
Ja.
Um das mal ein bisschen zusammenzuführen, das ist die Idee unserer Tagung.
Hätte ich nicht besser sagen können.
Ja. Wunderbar. Also wäre das jetzt im Prinzip ideal, um die Themen nochmal zu bewerben, um die Tagung noch größer zu gestalten. Plant ihr eine dritte Tagung in diesem Format?
Das überlegen wir uns immer erst dann, wenn eine Tagung vorbei ist.
Okay. Genau, schauen
dann schnaufen wir durch.
Genau. Das Nette der Tagung, das Nette ist ein blödes Wort, aber das Sympathische, das Sympathische ist, der Tagung ist, das ist halt dieser, trotz dieser vielen Themen immer noch so ein relativ überschaubarer Rahmen ist. Ne? Wir haben keine Parallel-Sessions, sondern wir sind alle in einem Raum. Ja. Das war jetzt beim ersten Mal sehr gut. Wir werden mal schauen, wie es diesmal wird. Das macht auch sowas aus, ne? Dass es nicht so zerfleddert und dann man so unterschiedliche Stränge hat. Und das war schon auch der Grund, warum wir das wieder so...
Hat schon eine Qualität ausgemacht, dass Personen aus ganz unterschiedlichen Kontexten über die Themen diskutieren. Ja. Das zeigt ja auch unsere Teilnehmerliste. Die ist ja wirklich sehr heterogen, wieder mal.
Ja.
Dass du die ganzen Gruppen in einem Raum hast, über ein Thema zu diskutieren.
Ja.
Also es erweitert die Perspektive und
Bewusstseinserweiterung.
Führt zu einer Verbesserung des Diskurses. Und was ich auch noch anmerken wollte, was du angesprochen hast, dieses Hinausgehen mit unseren Erkenntnissen, mit unseren Debatten in die Öffentlichkeit, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Geografie grundsätzlich, aber insbesondere auch für diese, auch für die Wohnungsmarktforschung, weil der Rechtfertigungsdruck von der Öffentlichkeit her, was macht ihr eigentlich mit dem vielen Geld?
Ja.
Ja, worin liegt der Nutzen in dem, was ihr macht? Mhm. Der wird immer größer, der Rechtfertigungsdruck, gerade in diesen Jahren jetzt, die auf uns zukommen, den Budgetnöten. Und ich glaube, es ist wichtig, hier ganz proaktiv rauszugehen in die Medien mit neuen Formaten, hier den Wissenstransfer voranzutreiben.
Tolles Schlusswort. Ich danke euch beiden ganz herzlich und möchte aber auch einen kleinen Ausblick geben. Es gibt ja nicht nur diese eine Episode, wir haben ja wunderbarerweise zwei Episoden. Also irgendwann in den nächsten zwei Tagen nehmen wir einen weiteren Podcast auf und haben dabei auch noch den Blick auf Salzburg. Also in der zweiten Episode werden wir die kommunale Wohnungspolitik vertiefen am Beispiel der Stadt Salzburg, zum Beispiel mit Kai-Michael Dankel, der Vizebürgermeister von der Stadt Salzburg. Und da geht es darum, was leistbar ist, welche Steuermechanismen gibt es, was ist machbar. Und außerdem schauen wir auch auf die Leistbarkeit aus Sicht der Wohnungslosenhilfe. Und dazu wird dann in das Podcaststudio Christina Lehnhardt kommen.
Das war's. Schön. Super war's.
Ja.
Können wir gleich so laufen lassen.
Holger, toll machst du das.
Das war eine Episode aus der Sicht und Hörbar der Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Zu hören an jedem ersten Freitag eines Monats. Danke für das Teilen der Sicht und Hörbar.